Herzlich willkommen zu Alles Pädagogik, dem Fachpodcast von SOS Kinderdorf. Mein Name ist Yvonne Kaiser und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Ressort Pädagogik.
Und ich bin Benjamin Kieslich, auch Referent im Ressort Pädagogik.
In diesem Podcast dreht sich alles um Pädagogik in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir wollen sprechen über Fragen und Themen, die euch da draußen in der pädagogischen Praxis bewegen. Mit vielen Leuten, die uns von ihren Erfahrungen erzählen und ihr Wissen mit uns teilen. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ihr da draußen uns mitteilt, was euch so umtreibt und wie ihr euren pädagogischen Alltag meistert.
Unsere erste Folge heißt Alarm im Kopf. Wir sprechen über das Thema Trauma. Vielleicht habt ihr in eurer Einrichtung schon mit traumatisierten Menschen gearbeitet. Wir wollen heute mit euch klären, was Fachkräfte über das Thema Trauma wissen sollen und wie man konkret mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Und wir wollen besprechen, was überhaupt ein Trauma ist.
Wir freuen uns vor allen Dingen total, dass wir Sabine Wiczorkowski gewinnen konnten, heute mit uns diese erste Aufnahme zu machen. Sie ist Sozialpädagogin und Traumatherapeutin und arbeitet im Kinderdorf Worpswede. Sie ist dort Bereichsleitung und leitet gleichzeitig auch eine traumapädagogische Wohngruppe und in der sind aktuell 6 Kinder im Alter von 7 bis 16 Jahren. Herzlich willkommen, Sabine.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich jetzt auf den gemeinsamen Austausch mit euch.
Yvonne, du warst ja letztens in Worpswede und hattest mir was von einem Obstteller erzählt. Was hat das eigentlich jetzt mit dem Trauma zu tun?
Ja, ich war in Worpswede für eine Hospitation und da habe ich einen Tag lang in dieser Gruppe verbracht und habe einfach da bei den Kindern natürlich auch mit im Zimmer gespielt und so. Und dann habe ich bei einem Kind diesen Obstteller gesehen im Zimmer und habe mich gewundert, warum steht denn da jetzt extra Obst? Die kriegen noch da regelmäßig auch zu essen und so. Und ja, dann habe ich einfach die Bezugsbetreuerin gefragt, was das mit diesem Obstteller auf sich hat.
Und was hat die gesagt?
Naja, das Kind hat früher immer Lebensmittel in seinem Zimmer versteckt, überall. Und die lagen dann da rum und sind natürlich mit der Zeit auch vergammelt und so. Und das war ein großes Problem. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, woran lag denn das eigentlich? Und dann hat sie erzählt, dass das Kind in seiner Herkunftsfamilie viele Jahre lang eben vernachlässigt worden ist. Und dann haben sie sich das halt mit dem Obstkorb überlegt.
Beim Thema Trauma, Yvonne, denkt man ja eigentlich an ein einzelnes Erlebnis, was eine Person erlebt hat. Hier in deinem Beispiel war es ja nicht so. Sabine, ist das denn immer so?
Nein, ein Trauma muss nicht immer ein einzelnes Erlebnis sein. Viel entscheidender ist an dieser Stelle, wie das Kind die betreffende Situation erlebt hat. Also hatte das Kind eine Kampf- oder eine Fluchtmöglichkeit? Wenn beides nicht zutrifft, dann reden wir davon, dass das Kind in einer traumatischen Zange steckt. Das heißt, ich kann weder kämpfen noch fliehen. Ich bin handlungsunfähig. Und ich erlebe mich selber als machtlos in einer ausweglosen Situation. Und das ist dann die Traumatisierung. Es gibt Fälle, da gehen diese Traumatisierungen über einen langen Zeitraum hinweg. Also das Kind erlebt bedrohliche Situationen über einen langen Zeitraum. Und dann reden wir von einem sequentiellen Trauma, dem sogenannten Entwicklungstrauma. Das ist leider häufig in der Kinder- und Jugendhilfe anzutreffen.
Naja, und in dem Beispiel war es dann eben die langjährige Erfahrung, dass das Kind immer den Eindruck hatte, ich habe nicht genug zu essen und muss horten und bin kurz vor dem Verhungern. Und das Verhalten, das irritiert natürlich auf den ersten Blick.
Ja, wir wissen aus der Geschichte des jungen Menschen, dass er in seiner Herkunftsfamilie Hunger gelitten hat. Also es gab, wenn überhaupt, sehr unregelmäßig und vor allen Dingen nicht vorhersehbar Nahrung. Also diese Überlebensstrategie, die der junge Mensch entwickelt hat, nämlich wie ein Eichhörnchen sich einen Wintervorrat anzulegen, war total klug. Wir müssen an dieser Stelle einfach sehr im Kopf haben, es war damals eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis. Also eine Überlebensstrategie, die klug gewesen ist, aber im späteren Leben, sprich jetzt in der Wohngruppe, sich als Stolperstein herausstellt. Und so geschah es dann auch. Der junge Mensch hat sich in seinem Zimmer wie ein Eichhörnchen viele kleine Vorräte angelegt. Das heißt, das Marmeladenbrot war unter der Matratze, die Hemdsärmel wurden zugeknotet, da wurde Obst drin gehortet, Speisereste vom Abendbrot wurden im Schrank hinter der Unterwäsche versteckt. Und das alles nur, um nie wieder Hunger zu erleben.
Sabine, wenn du das so berichtest, macht es ja aus der Perspektive total Sinn und ist ein total nachvollziehbares Verhalten.
Ja, genau. Man kann an diesem Beispiel sehr deutlich sehen, dass die Symptome immer einen guten Grund haben. Und deshalb sprechen wir ja in der Traumapädagogik auch vom Konzept des guten Grundes. Das hilft uns, das problematische Verhalten der Kinder zu verstehen. Wir setzen sozusagen unsere traumapädagogische Brille auf und fragen uns, was von dieser Problematik, die das Kind zeigt, das, was wir beobachten, könnte ein Teil oder eine Folge des Traumas sein? Also was ist der gute Grund für sein Verhalten? Weil wir müssen ganz klar verstehen, dass diese Kinder gut trainiert sind in überfordernden Situationen für sie selber mit Kampf, Flucht oder mit starre Dissoziation zu reagieren. Und das sind keine bewussten Mechanismen, sondern das sind biologische Reaktionen, die in der Vergangenheit das lebensrettende Muster dargestellt haben.
Ja, nochmal zurück zu dem Beispiel. Wie seid ihr denn als Team mit der Situation und wie seid ihr mit dem jungen Menschen umgegangen? Was habt ihr gemacht?
Der allererste Schritt ist erstmal, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass man so auf der logisch-kognitiven Ebene erstmal nicht weiterkommt. Stattdessen geht es im ersten Schritt immer darum, das gezeigte Verhalten zu würdigen. Also das heißt, du musstest damals Essen verstecken, sonst hättest du noch viel mehr Hunger gelitten. Und das war ganz klug von dir, so zu handeln. Und wie erstaunlich, dass du dir einen Vorrat angelegt hast und nicht alles auf einmal aufgegessen hast. Aber jetzt, ne, jetzt musst du das nicht mehr und jetzt wollen wir gemeinsam uns etwas Neues überlegen und ausprobieren. Im zweiten Schritt ist es dann so, dass wir die Möglichkeit schaffen der Nahrungsaufnahme. Also es ist das, Yvonne, was du in der Wohngruppe gesehen hast, nämlich der Obstteller, der in dem Zimmer stand, sodass Nahrung einfach jederzeit verfügbar ist. Plus, dass das Kind auch gerade in Krisensituationen an den Kühlschrank gehen kann und sich zum Beispiel abends noch was rausholen darf und mit aufs Zimmer nehmen darf. Dieser Punkt weicht auf keinen Fall irgendwelche Gruppenregeln auf. Also natürlich gibt es die Regeln, wir essen zusammen und danach sollte dann möglichst auch nicht mehr gegessen werden. Aber an der Stelle ist es viel wichtiger zu gucken, was braucht das Kind jetzt.
Aber das ist ja für die Fachkräfte dann auch nicht so einfach. Welche pädagogische Haltung muss ich denn da eigentlich mitbringen?
Auf der Basis der Traumapädagogik ist die Grundhaltung zum einen das Wissen um die Folgen von Traumatisierung und die biografischen Belastungen zu berücksichtigen und immer den Blick auf die Ressourcen und die Resilienz der Kinder zu haben. Das Fundament ist immer die Wertschätzung und eine verstehende Haltung. Also traumatisierte Kinder haben Überlebensstrategien erlernt, um das erlebte Grauen zu überstehen. Und dieses Muster gilt es in seiner Funktion und in seiner Auswirkung zu verstehen. Als Bezugsperson oder Bezugsbetreuerin muss ich zudem koregulierend zur Verfügung stehen. Und Koregulation bedeutet, dass ich das Kind durch mein Verhalten dabei unterstütze, in herausfordernden Situationen sich selber zu regulieren. Also ein Kind, das in der Übererregung ist, kann durchaus andere Kinder oder auch andere Betreuende mit in diesen Zustand hineinziehen. Und da ist es wichtig, als Bezugserzieherin bei mir selber, bei meiner eigenen Präsenz, bei dem Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen zu sein. Also sich wirklich auch mal Fragen zu stellen, wie, was löst das Kind in mir aus, diese Situation? Mit welchen Erinnerungen sind diese möglicherweise verknüpft? Wie bin ich heute in den Dienst gestartet? War ich schon aufgrund meiner privaten Situation gestresst? Also diese Reflexionsschleifen sind extrem wichtig, um mir selber auf die Schliche zu kommen. Und wenn wir schon bei dem Thema Gefühle sind, ist es auch unabdingbar, mit den jungen Menschen daran zu arbeiten und eine gemeinsame Sprache zu kreieren.
Wie kann man denn so eine gemeinsame Gefühlssprache entwickeln? Wie habt ihr das gemacht oder wie kann man diese finden?
Also wir haben dazu die Rating-Skalen genutzt. Das ist ein Instrument aus der Kinder- und Jugendpsychotherapie. Das ist eine Materialsammlung mit unterschiedlichen Motiven. Zum Beispiel ein Vulkan, der am Anfang erst ruht und 4 Bilder später ausbricht. Und diese Bilder wurden dann, also die Kinder haben sich dann ihr Symbol selber ausgesucht. Ich bleibe jetzt beim Vulkan. Und Diese Bilder wurden einzeln ausgeschnitten und gemeinsam mit dem jungen Menschen auf der Rückseite des Bildes dann die jeweiligen Gefühle zu dem Bild aufgeschrieben. Also ich mache mal ein Beispiel. Der Vulkan ruht, das könnte dann bedeuten, ich bin fröhlich, weil ich habe Ferien oder ich bin heute Nachmittag mit einem guten Freund verabredet. Der schon leicht brodelnde Vulkan könnte bedeuten, boah, ich habe jetzt überhaupt gar keine Lust, Mittagspause zu machen. Ich möchte jetzt viel lieber rausgehen. Und die Faustregel dabei ist, umso jünger das Kind ist, umso mehr konkrete Beispiele müssen hinten aufgeschrieben werden. Dann werden diese einzelnen Bilder laminiert und aufgefädelt und vorne an die Zimmertür gehangen. Jetzt sollen die Kinder nach und nach lernen, in Situationen, wo ihnen Sprache fehlt oder wo sie noch sehr weit weg sind von ihren eigenen Gefühlen, merken, sie werden wütend, diese Bilder zu benutzen. Weil was wir wissen aus der Traumatherapie und Forschung ist, dass in diesen sehr überregten Situationen das Broca-Areal, also unser Sprachzentrum, nicht mehr funktioniert. Also die verbale Ansprache, warum machst du das jetzt oder wie geht es dir jetzt? Das können die Kinder dann tatsächlich nicht beantworten. Aber Bilder, visualisierte Bilder, die helfen und die können die Kinder lernen zu nutzen.
Okay, also wenn die Sprache jetzt nicht mehr funktioniert und so ein Vulkan dann ausbricht, was tut ihr denn dann konkret?
Also im Vordergrund steht ganz klar Ablenkung. In dem Moment nutzt es wenig, da in die Diskussion zu gehen, sondern dann ist das Motto, wie können wir das Kind ablenken? Was kann das Kind irgendwann später aus so einer Selbstwirksamkeit heraus selber machen, um sich abzulenken? Und wenn sich das jetzt vielleicht auch befremdlich anhört, ein Punkt ist zum Beispiel, den falschen Namen zu benutzen. Also Luis, ich habe mir den Namen jetzt ausgedacht, wirft etwas durch sein Zimmer und das geht schon eine ganze Zeit so. Und ich gehe rein als Bezugserzieherin und sage, Klaus, hör auf damit. In dem Moment entsteht ein Moment der Irritation. Und diese Irritation reicht, um das Kind anzusprechen. Beziehungsweise die meisten Kinder reagieren dann auch so und sagen empört, ich heiße doch gar nicht Klaus, ich bin Luis. Und man hat die Aufmerksamkeit und darum geht es. Oder, das ist eine andere Methode, aber das muss im Vorfeld schon aufgegleist werden, das ist der Ressourcenkoffer. Da liegen Gegenstände drin, die das Kind erinnern, was ihm Spaß macht, was er tun kann in Krise. Wie zum Beispiel ein Stein, was daran erinnert, dass es gerne rausgeht oder saure Drops. Dann gibt es einfach einen anderen Impuls auch ans Gehirn. Der wird aber stetig weiterentwickelt und es kommen immer wieder auch neue Gegenstände hinzu. Oder die Visitenkarte des besten Freundes, der angerufen werden kann.
Sabine, das hört sich super interessant an und du hast das super plastisch erklärt und das ist sehr nachvollziehbar. Hast du denn noch ein anderes Beispiel, wo ihr mit den Kindern, wo Kinder überreagieren und ihr mit diesen Situationen umgehen müsst?
Ja, wir hatten jetzt gerade ein Beispiel von einem jungen Menschen, der nicht zur Schule wollte, weil er selber sagte am frühen Morgen, ich fühle mich innerlich krank. Und er ist im Bett geblieben. Am frühen Nachmittag bestand dann aber dieser junge Mensch darauf, rauszugehen. Und er war zu diesem Zeitpunkt schon in der Übererregung und nicht mehr wirklich ansprechbar. Und obwohl die Rede davon gewesen ist, dass er gar nicht rausgehen darf, musste er dann quasi im Zorn die Wohngruppe verlassen mit den Worten, das ist Freiheitsberaubung, wenn ich jetzt nicht raus darf. Wir haben ihn dann ziehen lassen.
Und dann? Was habt ihr dann gemacht?
Wir haben tatsächlich bis zum frühen Abend abgewartet und sind dann erst mit ihm ins Gespräch gegangen. Und dabei wurde dann sehr deutlich, dass es im Kern um seine Traurigkeit, um seine Wut, um seine Schuldgefühle ging. Und zunächst haben wir aber auch dieses Gespräch erst wieder sehr wertschätzend begonnen mit der Würdigung, dass er sich ja mittlerweile selber so gut kennt, dass er merkt, dass er innerlich krank ist und auch, dass er weiß, was ihm gut tut, nämlich Bewegung und frische Luft. Und dass es uns jetzt nicht darum geht, ihm in irgendeiner Form zu erklären, also wenn man krank ist, dann darf man auch nicht rausgehen, sondern dass es uns vielmehr darum geht, ihn zu verstehen, weil er ist der Experte seiner Innenwelt. Und das war sozusagen der Opener. Damit ging es los.
Und das hat dann funktioniert?
das hat dann funktioniert, indem wir das, was er dann im weiteren Verlauf im Gespräch erzählte, auch visualisiert haben. Also wir haben eine Torte erstellt. Also es wird eine Torte aufgemalt mit unterschiedlichen großen Tortenstücken. Und in diesen Tortenstücken kommen dann die Gedanken und die Gefühle, die der junge Mensch geäußert hat, die werden da reingeschrieben mit den Beispielen. Also es wird visualisiert, sodass er dann selber sieht, mein Gott, so groß war die Wut schon und so groß die Traurigkeit. Und in diesem Fall war es dann so, dass Schuld eine große Rolle spielte, dass er nicht in der Schule war, dass er die verweigert hat, dass er extrem traurig war, weil er Mama nicht gesehen hat, dass ihn draußen alles stresst und deswegen muss er sich immer bewaffnen und geht eigentlich nur mit dem Stock raus. Und er sich vor allen Dingen auch die Schuld daran gab, dass er Mama nicht sieht, obwohl, ja, wie so häufig in der Kinder- und Jugendhilfe, Mama dann die Kontakte abgesagt hatte. Als Gegenpol haben wir dann aber gleich im Anschluss die fröhliche Torte kreiert, so heißt sie bei uns. Also wann bin ich froh, wann bin ich glücklich? Und natürlich stand da ganz oben, wenn ich Mama sehe, aber ich bin auch fröhlich, wenn ich kochen kann, wenn ich rausgehen kann, wenn das Wetter toll ist. Ich bin entspannt, wenn ich mit Werkzeug rumhantiere. Und ich bin entspannt und freue mich, wenn ich mich mit Freunden treffen kann.
Das hört sich sehr spannend an, Sabine. Ich denke, dass der eine oder die andere Kollegin das bestimmt mal ausprobiert. Welche Erkenntnisse habt ihr denn daraus gewonnen?
Das, was ich eben, glaube ich, schon immer so habe anklingen lassen, dass die Beziehungsebene bei ihm stark bespielt werden muss. Er hat ein Bindungstrauma. Das heißt, er hat in der frühen Kindheit seine Bezugsperson immer als unberechenbar erlebt. Also er wusste nie, wie seine Eltern auf seine Gefühlsäußerungen reagierten. Und das führte dazu, dass er die ganze Bezugsperson an sich in Frage und als verunsichernd erlebt hat. Die Folge davon sind ein negatives Selbstbild, eine sehr geringe Frustrationstoleranz, negative Erwartungshaltungen und eine große Angst, Sorge vor Kontrollverlust. Das alles zusammen ist schwer aushaltbar. Und um so eine vermeintliche Kontrolle zu behalten oder zurückzuerlangen, hat er eine dysfunktionale Art der Selbstwirksamkeit entwickelt. In diesem Fall bedeutet das ein sehr oppositionelles, aggressives Verhalten. Das sieht man so daran, wie er die Wohngruppe ja dann auch so verlassen hat. Ne? Ihr bestimmt nicht über mich. Das ist Freiheitsberaubung. Und da kommt es jetzt ganz extrem darauf an, wie reagieren wir darauf als Fachkräfte. Also wir haben den Auftrag, diesen emotionalen Zustand zu dechiffrieren, zu entschlüsseln und ihm zu spiegeln und müssen in diesen Konfliktsituationen gelassen bleiben und sehr darauf achten, nicht mit irgendeiner Kritik unsererseits die ganze Person in Frage zu stellen, sondern immer den Blick auf die Ressourcen zu lenken. Also im Sinne von, das Verhalten, was du jetzt hier gezeigt hast, das war nicht in Ordnung. Aber es gibt, wie wir ja sehen, viele großartige Anteile, die du hast. Ja, und durch dieses Spiegeln lernt der junge Mensch seine Emotionen an dieser Stelle dann im nächsten Schritt irgendwann zu regulieren.
Okay, und kannst du uns nochmal sagen, wie das dann mit der Regulation aussieht? Wie funktioniert das dann?
Also in dem Fall haben wir einen Vertrag geschlossen und haben uns ein Codewort erdacht, das zum Einsatz kommt in sehr konflikthaften Situationen. Codewörter sind grandios, weil sie schließen immer eine Beschämung des Betroffenen aus, weil er nicht offen reglementiert wird. Und man kann sich einfach auch sehr lustige Codewörter ausdenken. Und Humor ist immer entwaffnend in konflikthaften Situationen. Dann bekam der betreffende junge Mensch noch die Strategie an die Hand, in so brenzlichen Situationen, die er ja durchaus merkt, ein Glas Wasser zu trinken, um sich abzulenken. Das ist ein komplett anderer Impuls fürs Gehirn. Ich muss zum Wasserhahn gehen, ich muss den aufmachen, ich muss mein Glas drunter halten. Das ist etwas, um aus dieser Situation erstmal auszusteigen. Und auch an dieser Stelle nochmal den ganz konkreten Blick auf die fröhliche Torte. Und da liefert uns der junge Mensch ja die Deeskalationsstrategien gleich mit. Also Kochen ist eine Ressource. Handwerkliche Tätigkeiten jeglicher Art, rausgehen, Bewegung. Intuitiv hat der junge Mensch ja alles gemacht, was ihm gut tut. Er wollte raus. Nur in seinem Kopfkino hatte er noch nicht damit gerechnet, dass er das auch wirklich darf.
Sabine, das klingt ja super anspruchsvoll, auch die tägliche Arbeit, die ihr dort leistet. Vielen Dank, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast. An dieser Stelle würden wir mal kurz zusammenfassen, was haben wir denn jetzt so verstanden und mitgenommen? Ich habe so verstanden, es braucht erstmal so ein vertieftes Fachwissen über Trauma.
Ja, und ich nehme mit, dass es vor allem auf die Haltung ankommt. Ich brauche so diese traumapädagogische Brille, um dann den guten Grund auch des Kindes zu sehen.
Und was ich verstanden habe, Sabine, es gibt Tools, die im Alltag helfen, also gerade den Fachkräften, das einzuordnen oder auch damit zu arbeiten. Wir haben von dir mitbekommen, eine Ratingskala, einen Ressourcenkoffer. Du hast ein schönes Beispiel genannt mit dem falschen Namen, die Torte und auch viele andere Sachen noch.
Was für mich auch noch ganz zentral ist, ist so das Ziel eurer Arbeit, nämlich dass es darum geht, den Kindern dabei zu helfen, ihre Gefühle und Empfindungen einzuordnen und dass sie lernen, ihr Verhalten dann auch selbst zu regulieren und in die Selbstwirksamkeit zu kommen.
Sabine, noch eine letzte Frage. Ich glaube, das fragen sich auch die Kollegen die uns zugehört haben. Wie schafft ihr das täglich, damit umzugehen? Wie schafft ihr das im Team immer wieder da eine gute Stimmung zu haben und mit den Kindern zu arbeiten?
Ja, zuallererst möchte ich die Frage beantworten mit dem von mir sehr verehrten Karl Valentin, der da mal sagte, jeder spinnt auf seine Weise, der eine laut, der andere leise. Das soll keineswegs despektierlich klingen, sondern es soll vielmehr unsere wertschätzende Haltung verdeutlichen und auch unseren Humor, der viele Situationen auch entschärft. Das Zweite, was mich immer wieder tief bewegt und berührt und meine Kollegen und Kolleginnen auch, das sind die Sternstunden der Kinder im pädagogischen Alltag, wenn sie einen für sich wirklich wichtigen, elementaren Entwicklungsschritt geschafft haben. Und ganz zum Schluss ist es das vertrauensvolle Zusammenarbeiten, dass Fehler nicht nur erlaubt sind, sondern geradezu herausgefordert werden. Weil das ist meine tiefste Überzeugung. Immer wenn wir unseren eigentlichen Tanzbereich verlassen, machen wir auch Fehler. Und dafür einen bewertungsfreien Raum zu schaffen, in dem wir das besprechen können, um gemeinsam zu lernen, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln, das stärkt uns als Team und bereitet uns Freude. Und Freude darf auf keinen Fall zu kurz kommen.
Das auf jeden Fall, das denken wir auch. An dieser Stelle, Sabine, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns so einen tollen Einblick, auch so einen praktischen Einblick in eure tagtägliche Arbeit gegeben hast. Und sagen nochmal herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Und für alle die jetzt noch mehr zum Thema wissen möchten, wir haben mit der Sabine Witschorkowski ein ganz ausführliches Interview gemacht zur traumapädagogischen Arbeit. Das findet ihr bei uns auf der SOS-Webseite im Bereich Pädagogik. Und zum Thema Trauma gibt es auch auf unserer Intranet-Seite, auf der Hermann-Seite im Bereich Pädagogik noch vieles mehr.
Dort gibt es auch zu jeder Podcast-Folge einen Blog. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Eure beruflichen Erfahrungen interessieren uns, was ihr zum Thema Trauma denkt, beziehungsweise was ihr für Erfahrungen gemacht habt.
Und total cool wäre auch, wenn ihr euch mal Gedanken macht, was für weitere Themen euch noch interessieren für unsere nächsten Podcast-Folgen. Schreibt uns einfach. Wir sind super gespannt und freuen uns auf viele weitere spannende pädagogische Themen mit euch.
Das war die erste Folge Alles Pädagogik. Ich bin Benjamin Kieslich.
Mein Name ist Yvonne Kaiser und wir danken euch fürs Zuhören.